Ich habe eine Kindergeschichte dabei. Die Kinder können nach vorne kommen. Ich erzähle eine Geschichte von zwei Männern. Die haben einen Leuchtturm angestrichen. Das waren Maler. Und ab und zu muss man, wisst ihr, was ein Leuchtturm ist? Leuchtturm, die stehen dort oben in Norddeutschland, da wo das Meer ist, stehen die da an der Küste, damit die Schiffe, wenn es neblig ist oder wenn es dunkel ist, dann leuchtet der Leuchtturm und dann können sie von Weitem sehen, da ist das Land, damit sie nicht irgendwo gegen das Land fahren oder auf einen Riff fahren oder irgendwo gegen einen Felsen fahren. Und dann mussten sie diesen Leuchtturm neu anmalen von außen. Haben sie ein Gerüst gehabt, hat man auch aufgebaut und haben sie dann da gepinselt mit einer Farbe und Pinsel. Und dem einen, der hatte sich nicht richtig festgehalten, der ist auf einmal, hat er ein bisschen geschwankt und ist runtergefallen. Das war ziemlich hoch. Das war so über 10 Meter hoch. Und er ist von da ganz oben runtergefallen. Und sein Freund stand jetzt oben auf dem Gerüst und hat runtergeguckt und gesehen, wie sein Freund runtergefallen ist. Oh, hat er gesagt, ich muss schnell runter, meinem Freund helfen. Ist er schnell runtergelaufen zu seinem Freund und hat dann geguckt. Und wo er unten ankam, kam sein Freund ihm schon entgegengelaufen. Sagt er, was? Du lebst noch? Ja, sagt er, ich lebe noch, wie du siehst. Ja. Er sagt, was ist denn passiert? Was war passiert? Der ist runtergefallen und unter dem Leuchtturm war eine Schafherde. Die hat dort Gras gefressen. Und der ist genau auf ein Schaf draufgefallen. Das arme Schaf, das hat es nicht überlebt. Aber er ist weich gefallen und er hat es überlebt. Er hat nur ein paar blaue Flecken gehabt, aber sonst ging es ihm gut. Ja. Und so ist das Schaf gestorben und er konnte dafür leben. Das Schaf hat es nicht freiwillig gemacht, natürlich. Das war aber zufällig da. Aber so ist auch Jesus. Jesus ist unser Lamm Gottes, sagt die Bibel, dass Jesus für uns gestorben ist, damit wir nicht sterben müssen. Das heißt, dass wir ewiges Leben haben dürfen, weil Jesus für uns gestorben ist am Kreuz und unsere Schuld am Kreuz getragen hat. Und darüber dürfen wir uns freuen, dass Jesus das für uns gemacht hat. Das war die Geschichte für euch Kinder. Dürft ihr wieder auf eure Plätze setzen. Entscheidung am Jordan. Ich möchte ein paar Sätze aus dem Buch Entscheidung am Jordan euch zitieren. Von Zeit zu Zeit treiben die Kräfte der Geschichte wie mit Urgewalt auf einen Punkt zu, den man historisch nennt. Und die Menschen haben dann Gelegenheit zu zeigen, ob sie ihm gewachsen und seiner würdig sind. Genau das ist es, denke ich, was heute geschieht. Und es geschieht in der Gemeinde der Adventbotschaft. Ich bin davon überzeugt, dass wir ganz nahe am Ende sind und dass der Feind die letzte Offensive seines Kampfes begonnen hat. Ich glaube, er gibt damit zu, dass der Himmel für uns jetzt zum Greifen nahe ist. Uns ist die Aufgabe übertragen worden, Gottes Wahrheit in der Stunde der größten Gefahr inmitten der heutigen Welt zu verteidigen. Von Anbeginn der Geschichte hat das Volk Gottes im Glauben diesen Augenblick vorausgesehen, in dem das Banner der Wahrheit zum letzten Mal den Sieg erringen wird. An dieser Stelle befinden wir uns jetzt. Wir haben den Jordan erreicht. Es ist die Zeit gekommen, dass wir uns entscheiden. Entscheidung am Jordan. Ich lade euch ein, dass wir Josua 3, Vers 5 aufschlagen. Josua 3, Vers 5. Das ist die Begebenheit, wo sie am Jordan stehen und sich entscheiden müssen. Die Kinder Israel. Josua 3, Vers 5. Die Entscheidung am Jordan. Josua 3, Vers 5. Und Josua sprach zum Volk, heiligt euch, denn morgen wird der Herr Wunder unter euch tun. Das Volk Israel lagerte am Jordan. Und der Jordan war die letzte Grenze, das letzte Hindernis, um das Land einzunehmen. Gott hat ihnen schon Jahre, Jahrhunderte vorher vorausgesagt, dass sie das Land bekommen werden, darin Milch und Honig fließt. Und sie sind aus Ägypten ausgezogen. Sie waren Sklaven dort. Gott hat sie mit mächtiger Hand befreit. Und sie freuten sich auf das Land. Aber jetzt sind sie 40 Jahre durch die Wüste gezogen. 40 Jahre Wüstenwanderung. Das war eigentlich nicht Gottes erster Plan gewesen. Und da standen sie am Jordan. Nur noch über den Jordan. Und dann konnten sie ihren Fuß auf das verheißene Land setzen. Welch eine Vorfreude, welch eine Begeisterung nach dieser langen, langen Zeit, das schöne Land einzunehmen. Gott sagt zu ihnen, heiligt euch, denn morgen wird der Herr Wunder unter euch tun. Und Gott hat Wunder getan. Er hat den Jordan geteilt, so wie er damals auch beim Auszug aus Ägypten das Meer geteilt hat, das Rote Meer. Aber es war nicht das erste Mal, dass sie an der Grenze zum verheißenen Land standen. 40 Jahre vorher standen sie schon einmal, nicht an der gleichen Stelle, sondern im südlichen Teil, an der Grenze zum verheißenen Land. Damals war es auch so, dass sie schon in der Wüste gewesen waren, ungefähr 2 Jahre lang, 1,5 Jahre. Sie waren am Berg Sinai gewesen, haben das Gesetz bekommen. Sie haben Gottes großartigen Werke gesehen. Und jetzt waren sie an die Grenze des verheißenen Landes gekommen. Und die freudige Erwartung stieg von Tag zu Tag. Bald sollten sie daheim sein. Daheim in Ruhe, in Frieden, in Glück. Sie lagerten in Kadesh Barnea. An dieser Grenze musste das Volk Israel noch eine Prüfung bestehen. Eine Glaubensprüfung. Würden sie stark sein in ihrem Vertrauen zu Gott? Sie schickten Kundschafter in das Land, um das Land zu erkunden. 12. Von jedem Stamm ein Kundschafter. Und sie kamen zurück. Und sie haben begeistert von dem Land gesprochen. Sie sagten, es ist wunderbares Land. Es fließt wirklich Milch und Honig darin. Und wir haben Früchte. Sie haben eine Traube mitgebracht, so groß, dass 2 sie tragen mussten. Ich weiß, ihr habt noch nie im Leben so eine Traube gesehen. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal das gesehen habt. Selbst heute gibt es in Israel oder irgendwo dort in diesen Ländern, in den warmen Ländern, nicht solche großen Trauben. Sie waren begeistert von dem Land. Aber sie hatten Bedenken. Wir lesen einmal 4. Mose 13. Schlagt einmal auf. 4. Mose 13, Verse 27 bis 29. Was dann geschah, das war schon sehr erstaunlich. Und es ist für uns aufgeschrieben worden, damit wir daraus eine Lehre ziehen sollen. 4. Mose 13, Verse 27 bis 29. Und sie erzählten ihnen und sprachen, wir sind in das Land gekommen, in das ihr uns sandet. Es fließt wirklich Milch und Honig darin und dies sind seine Früchte. Aber stark ist das Volk, das darin wohnt. Und die Städte sind befestigt und sehr groß. Und wir sahen dort auch Anaks Söhne. Es wohnen die Amalekiter im Südland. Die Hethiter und Jebusiter und Amoriter wohnen auf dem Gebirge. Die Kanaaniter aber wohnen am Meer und am Jordan. Sie reden von der Schönheit des Landes, aber im gleichen Atemzug sagen sie und reden sie davon, dass das Volk, was dort ist, dass es stark ist, dass es Riesen sind, dass sie schwer bewaffnete Festungen haben und dass es unmöglich ist, das Land einzunehmen. Wir lesen Verse 31 bis 33. Aber die Männer, die mit ihm, Kaleb sagte dazwischendurch, wir können doch gehen, aber Vers 31, aber die Männer, die mit ihm hinaufgezogen waren, sprachen, wir vermögen nicht hinaufzuziehen gegen dies Volk, denn sie sind uns zu stark. Und sie brachten über das Land, das sie erkundet hatten, ein böses Gerücht unter den Israeliten und sprachen, das Land, durch das wir gezogen sind, um es zu erkunden, frisst seine Bewohner. Und alles Volk, das wir daran sahen, sind Leute von großer Länge. Wir sahen dort auch Riesen, Anaks Söhne aus dem Geschlecht der Riesen. Und wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken und wir waren es auch in ihren Augen. Hier war ein Kampf, kann man sagen. Ein Kampf fand hier statt um die Gunst des Volkes. 10 Kundschafter sagten, wir können nicht hinein. Und 2 Kundschafter sagten, wir können. Wenn Gott mit uns ist, können wir gehen. Und das Volk Israel musste sich entscheiden, eine Entscheidung treffen. Wollen sie im Glauben vorwärts gehen? Und zwar nur aufgrund von Gottes Verheißungen. Sie hatten noch nichts gesehen. Und der Bericht war nicht gut. Menschlich gesehen unmöglich. Aber wenn Gott etwas zusagt, wie war denn der Auszug aus Ägypten gewesen? War das nicht auch menschlich unmöglich, als sie am Roten Meer lagerten und die Ägypter hinter ihnen kamen, Gott das Rote Meer geteilt hat? Gott hat die Israeliten manchmal bewusst in Situationen hineingeführt, wo sie selbst nicht mehr weiter konnten, um seine Macht zu offenbaren. Denn die Offenbarung von Gottes Macht, das hat etwas, das hat sie gehalten, das hat ihren Glauben gestärkt. Gott wollte das Beste für sie. Und sie haben, diese 10 Kundschafter haben sogar Lügen verbreitet über dieses Land. Erstens haben sie gesagt, das Volk ist stark, aber dann haben sie gesagt, das Land frisst seine Bewohner. Ist doch eigentlich ein Widerspruch, oder? Entweder sind die Leute stark oder wenn sie vom Land gefressen werden, sind sie nicht mehr stark. Aber das haben sie wahrscheinlich gar nicht gemerkt. Sie wollten nur Argumente sammeln, um zu sagen, wir können nicht. Es ist unmöglich. Das Volk Gottes fiel eine schwerwiegende Entscheidung. Alle Führungen und Wunder Gottes waren vergessen. Alle Verheißungen seines Beistandes und seines Sieges galten nicht mehr. Wir lesen mal die nächsten Verse. Und diese nächsten Verse sind so tragisch. Kapitel 14, 1 bis 4. Da fuhr die ganze Gemeinde auf und schrie, und das Volk weinte die ganze Nacht. Und alle Israeliten murrten gegen Mose und Aaron, und die ganze Gemeinde sprach zu ihnen, ach, dass wir in Ägyptenland gestorben wären oder noch in dieser Wüste stürben. Warum führt uns der Herr in dies Land, damit wir durch Schwert fallen und unsere Frauen, unsere Kinder ein Raub werden? Ist nicht besser, wir ziehen wieder nach Ägypten? Und einer sprach zum anderen, lasst uns einen Hauptmann über uns setzen und wieder nach Ägypten ziehen. Entscheidung. Wie schnell haben sie ihren Glauben verloren? Haben sie nicht gerade ein paar Wochen vorher am Berg Sinai Gottes Macht gesehen, als er zu ihnen sprach, als der Berg dort bebte? Und ein Jahr vorher, da durchzog das Rote Meer. Nur noch eine Parole, zurück nach Ägypten. Hier steht übrigens, sie weinten die ganze Nacht. Habt ihr das schon mal erlebt? Die haben sich so hineingesteigert in die Erregung, dass sie die ganze Nacht einen Aufruhr angezettelt haben. Wenn man so gefühlsmäßig daneben liegt, muss man aufpassen, was man entscheidet. Ist man nämlich nicht mehr zu klaren Entscheidungen fähig. Sie waren hier wirklich nicht mehr zu klaren Entscheidungen fähig. Und sie haben gesagt, wir wollen zurück nach Ägypten, wir wollen in der Wüste sterben, wir wollen nicht hinein. Entscheidung, Entscheidung am Jordan, Entscheidung an der Grenze zum verheißenen Land. Aber es gab 2 Männer unter ihnen, Josua und Kaleb, die sich anders verhielten. Was sagten sie? Verse 6 bis 9, Kapitel 14, 6 bis 9. Und Josua, der Sohn Nuns, und Kaleb, der Sohn Jephunnes, die auch das Land erkundet hatten, zerrissen ihre Kleider und sprachen zu der ganzen Gemeinde der Israeliten, das Land, das wir durchzogen haben, das, um es zu erkunden, ist sehr gut. Wenn der Herr uns gnädig ist, so wird er uns in das Land bringen und es uns geben, ein Land, daran Milch und Honig fließt. Fallt nun nicht ab vom Herrn und fürchtet euch vor dem Volk des Landes nicht, denn wir wollen sie wie Brot auffressen. Es ist ihr Schutz von ihnen gewichen, der Herr aber ist mit uns. Fürchtet euch nicht vor ihnen. Welch eine Rede. Das ganze Volk sagt, wir wollen nicht. Und Josua und Kaleb, die sagen, wir können. Wenn Gott es gesagt hat, dann werden wir es einnehmen können. Gott ist mit uns. Vertraut Gott. Fallt nicht ab vom Herrn. Wie kamen diese beiden Männer dazu, sich anders zu entscheiden? Was bewog sie hier an der Grenze zum verheißenen Land, ihr Vertrauen ganz auf den Herrn zu setzen? Es war ein anderer Geist in ihnen, der Geist des festen Glaubens an Gott. Sie haben Gott vertraut. Sie haben nicht nur mit den Lippen bekannt, ja, es gibt einen Gott, sie haben ihn in ihrem persönlichen Leben vertraut, dass er, was er sagt, auch wahr macht. und haben entsprechend gehandelt, entschieden und gehandelt, wie Gott es gesagt hat und Gott es gewollt hat. Männer des Glaubens, Frauen des Glaubens treffen in Krisenzeiten die richtige Entscheidung. Und jetzt kam Gottes Zorn über die Gemeinde, über die Abtrünnigen. Und sie mussten tatsächlich zurück in die Wüste, wie sie selbst entschieden hatten. Sie sagten, ach, dass wir doch in der Wüste sterben würden. Und genau nach ihrem Wunsch hat Gott es mit ihnen gemacht. Welch tragische Entscheidung. 40 Jahre in die Wüste. Nur zwei Personen durften 40 Jahre später den Jordan überqueren. Josua und Kaleb. Menschen, die sich zu Gott bekennen, werden nur dann das Ziel Gottes erreichen, wenn sie auch die letzte Glaubensprüfung bestehen. Wir stehen heute auch an der Schwelle zum verheißenen Land. Wir haben kein Land Kanaan auf dieser Erde. Obwohl wir momentan ja auch umziehen ins Land Kanaan hier, nach Leonberg. Auch ein schönes Land hier. Aber natürlich warten wir auf das himmlische Kanaan. Das, die Heimat, wo wir in Frieden, ohne Sünde und ohne Leid mit Gott leben werden. Gott hat uns berufen, dieser Welt eine Botschaft zu bringen, eine Heilsbotschaft, eine Gnadenbotschaft, dass die Menschen sich entscheiden, auch mit Gott zu leben, Gott zu vertrauen und auch dort zu sein, im himmlischen Kanaan. Unsere Welt geht mit Riesenschritten der letzten großen Krise entgegen. Ich denke, die Veränderungen, die wir heute sehen in unserer Umgebung, in der Politik und in vielen anderen Bereichen, in der Natur, sprechen deutliche Sprachen. Die Menschen sind oftmals hoffnungslos. Sie sehen die Zukunft immer schwärzer. Aber wir haben eine Hoffnung. Wir haben ein Ziel. Wir haben die Nachricht, die alle Probleme lösen wird. Jesus Christus kommt wieder. Gottes Reich kommt. Die Botschaft von Jesu Wiederkunft ist eingebettet in die gesamte volle Wahrheit der Bibel. Und Jesus hat versprochen, dass er kommen wird. Und wir glauben, deswegen heißen wir Adventisten, weil wir glauben, dass Jesus wiederkommt, dass er bald wiederkommt. Dass wir in der letzten Zeit stehen. Der Anfang des Weges der Adventgemeinde, der Adventbewegung, war sehr mühevoll und entbehrungsreich. Doch er war gekennzeichnet von einem Grundsatz. Die Bibel zeigt uns den Weg. Gott zeigt uns, Gott führt uns. Wir folgen dem, was Gott uns in seinem Wort zeigt. Und diesen Weg gehen wir, komme, was da wolle. Die prophetischen Aussagen des Wortes Gottes zeigten unmissverständlich auf ein Ereignis, Jesus kommt bald wieder. Und unsere Pioniere, die haben das mit Begeisterung verkündigt und auch gelebt. Gott führte die kleine Schar Adventgläubige durch den Geist der Weissagung. Und heute ist diese kleine Bewegung zu einer großen Bewegung. Über 20 Millionen Menschen auf der ganzen Welt angewachsen. Gott hat Segen gegeben. Gottes Volk steht heute, wie damals, in Kadesh Barnea und am Jordan vor einer Entscheidung. Wollen wir im letzten Stück des Weges auf dieser Erde Gott vertrauen? Wir wissen, dass in der letzten Zeit der Kampf zwischen Gut und Böse auf einen Höhepunkt zulaufen wird. Sind wir bereit, den Weg zu gehen, Gott zu vertrauen? Im Vertrauen auf unseren Herrn werden wir das Ziel erreichen. Entscheidung am Jordan, auch für dich und für mich. Im Zweiten Weltkrieg hatte Admiral Yamamoto, er war der Oberbefehlshaber der japanischen Kriegshälfte, seine Absicht bekannt gegeben, er wollte die japanischen Stützpunkte auf den Salomoninseln besuchen. Vom militärischen Gesichtspunkt aus war es eine sehr kluge Entscheidung, denn gerade die Gefechte um den Guadalcanal kamen in die entscheidende Phase. Und der Ausgang des Kampfes konnte von diesem einen Gefecht abhängen. Was dort an diesen Inseln geschah. Der Admiral hat seine Reiseroute genau durchgegeben an alle Stützpunkte, alle japanischen Stützpunkte, verschlüsselt natürlich. Alles war gut vorbereitet, nichts war technisch falsch. Und doch führte diese Reise in seinen Untergang. Warum? Der amerikanische Geheimdienst hatte die Funkbefehle und die Botschaften ebenfalls empfangen. Amerikanische Spezialisten hatten den Geheimcode entschlüsselt. Sie konnten die Botschaft damit entschlüsseln und lesen und verstehen und wussten genau Bescheid. Und dieses Wissen hat dazu geführt, dass sie eine Flugzeugstaffel der US Air Force haben aufsteigen lassen. Sie haben das Flugzeug des Admirals, des japanischen Admirals, abgefangen und abgeschossen. Alle Insassen kamen ums Leben. Der entschlüsselte Marschbefehl hatte den Amerikanern einen wichtigen Sieg geschenkt. Wenn wir wissen, was der Feind vorhat, dann können wir entsprechend reagieren. Da haben wir einen Wissensvorsprung. In der letzten Auseinandersetzung zwischen Gut und Böse, in der die Gemeinde steht, wo es mit den Mächten der Finsternis geht, geht es am Ende um Sein oder Nichtsein für die ganze Ewigkeit. Das Entscheidende ist, das Gute ist, Gott hat uns den Marschbefehl Satans entschlüsselt. Wir wissen schon, was Satan vorhat, was seine Strategie ist. Woher wissen wir das? Natürlich aus der Bibel. In der Bibel haben wir viele Voraussagen, Prophezeiungen für die letzte Zeit, in der wir leben, wo Gott uns genau sagt, das und das wird geschehen, das und das wird Satan tun. Das sagt er uns nicht, damit wir Angst bekommen, sondern damit wir Bescheid wissen, wie hier beim Admiral Yamamoto. Damit wir Bescheid wissen und entsprechend reagieren können. Aber wir haben noch mehr Informationen, gerade über die letzte Zeit. Und zwar hat Gott Ellen White eines Tages eine Vision gegeben. Und in dieser Vision hat er ihr ein Treffen gezeigt. Ein Treffen mit Satan und seinen Dämonen. Wie sie sich beraten, was sie tun können, um Gottes Gemeinde anzugreifen. Habt ihr das schon mal gelesen, dieses Zitat? Das ist höchst interessant. Sollte man öfter mal lesen. Denn wenn wir wissen, was Satan vorhat, um die Gemeinde anzugreifen, dann haben wir einen Informationsvorsprung. Die Frage ist nur, was machen wir mit diesem Informationsvorsprung? Testimonies zum Ministers, Seite 472. Wenn Gottes Volk in die gefährlichen letzten Tage gekommen ist, beratschlagt Satan mit seinen Engeln eifrig, wie man ihren Glauben am besten unterhöhlen und zerstören könnte. Er leitet seine Helfer dazu an, ihre Schlingen ganz gezielt auszulegen, denn damit er besonders die einfangen kann, die sich nach der Wiederkunft Jesu Christi sehnen und Gottes Gebote halten wollen. Und dann kommen Aussagen, wo sie sagt, was Satan jetzt mit seinen Dämonen bespricht. Er sagt, wir müssen diese Leute scharf im Auge behalten. Und zwar die Leute, die die Aufmerksamkeit der Menschen auf den Sabbat lenken. Dasselbe Licht, das den wahren Sabbat erhält, beleuchtet auch den Dienst Christi im himmlischen Heiligtum. Interessant. Ich weiß nicht, ob ihr den Film mal geschaut habt, Der siebte Tag. Das ist ein Film, der vor einigen Jahren von der Stimme der Hoffnung, Hope Channel, herausgekommen ist. Das sind einige Videos, wo man zeigt, wie in der ganzen Menschheitsgeschichte der Sabbat gehalten worden ist. Von der Schöpfung angefangen bis zur Jesuzeit, das kennen wir ja auch eigentlich schon. Aber dann, was besonders interessant ist, die Zeit von der Urgemeinde bis in die heutige Zeit, wo überall auf der ganzen Welt der Sabbat gehalten wurde und vor allen Dingen, wie auch gerade die Menschen, die den Sabbat gehalten haben, über Jahrhunderte hinweg immer wieder gezielt verfolgt wurden. Satan möchte die Menschen vor allen Dingen angreifen, die den Sabbat halten und die andere auf den Sabbat hinweisen. Und vor allen Dingen, drei Dinge haben wir hier. Erstens, die auf Jesu Wiederkunft warten. Zweitens, die den Sabbat halten. Und drittens, die das himmlische Heiligtum im Blick haben. Die glauben, dass Jesus im himmlischen Heiligtum für uns dort Dienst tut und für uns da ist. Sie schreibt weiter über dieses Treffen. Ich werde volkstümliche, beliebte Prediger beeinflussen. Also jetzt schreibt sie wieder, was Satan jetzt sagt zu seinen Dämonen. Ich werde volkstümliche, beliebte Prediger beeinflussen, die Aufmerksamkeit ihrer Hörer von den Geboten Gottes abzuwenden. Was die Schrift als vollkommenes Gesetz der Freiheit bezeichnet, soll als Joch, als drückender Zwang dargestellt werden. Die Leute nehmen die Schriftauslegung ihres Predigers willig an und prüfen sie nicht selbstständig nach. Indem ich durch die Prediger arbeite, kann ich die Leute dirigieren, wie ich will. Er versucht es auf jeden Fall. Das heißt, dass er volkstümliche Prediger versucht zu beeinflussen, dass sie manche Dinge nicht mehr so ganz verkündigen, wie es sein sollte. Und was? Welcher Punkt wird hier relativiert? Es geht um Gottes Gesetz. Wir hatten gerade im vorletzten Thema, in einem Offenbarungsseminar, das Thema über die 10 Gebote. Und es ist erstaunlich und faszinierend, wenn man sich mal anschaut, was der Inhalt der 10 Gebote überhaupt ist, worum es da überhaupt geht. In den ersten 3 Geboten geht es um die Beziehung des Menschen zu Gott. Die 10 Gebote sind ein Ausdruck von Beziehung. Gott stellt sich erstmal überhaupt vor, ich bin der Herr, der dich aus Ägypten geführt habe. Das heißt, Gott ist der, der uns erlöst hat aus der Sünde. Bevor Gott uns fragt, dass wir seine Gebote halten sollen, sagt er, ich habe euch bereits erlöst. Deswegen können wir auch sehen, dass die Gebote für den erlösten Menschen da sind, der erlöst ist aus der Knechtschaft der Sünde. Und dann geht es in den ersten 3 Geboten darum, dass wir Gott an die erste Stelle unseres Lebens setzen, dass wir mit ihm eine Beziehung haben, dass wir zu Gott direkt reden, nicht zu anderen Bildern, dass wir nicht Gottes Namen missbrauchen, sondern dass wir Ehrfurcht vor Gott haben, mit Gott leben. Und die letzten 6 Gebote zeigen, wie wir mit unseren Nächsten leben können und wie wir sie lieben können. Das Gesetz, die 10 Gebote, sind ein Ausdruck der Liebe, ein Ausdruck des Wesens Gottes, des Charakters Gottes. Satan versucht uns eins zu reden, dass die Gebote schwer sind, dass man sie ja nicht halten kann. Natürlich, aus eigener Kraft können wir sie auch nicht halten, das ist ganz richtig. Wenn wir es versuchen, aus eigener Kraft zu tun, werden wir scheitern. Aber wenn wir mit Jesus leben, wenn wir mit Gott leben, wird Gott sein Gesetz in unser Herz hineinschreiben. Und dann können wir lesen im Psalm 119, dass das Gesetz schön ist, dass es leicht ist, dass es eine Freude ist. Heute Morgen hatten wir gerade in der Sabbatschule davon die Rede. Und vor allen Dingen, Satan sagt hier, dass er versucht, durch die Verkündiger des Wortes Gottes auch Einfluss zu nehmen. Was bedeutet das für uns? Das bedeutet, wir sollen nicht alles glauben, was gesagt wird. Auch was ich alles sage, müsst ihr nicht alles glauben. Paulus hat es übrigens auch gemacht. Als er in Beröa gepredigt hat, hat er nicht gesagt, ich bin der Paulus und weil ich der Paulus bin, müsst ihr mir nicht glauben, weil ich halt ein Prophet bin, weil ich inspiriert bin. Nein. Die haben nachgeprüft, die Gläubigen in Beröa. Und da steht nicht drin, Gott hat sie getadelt, weil sie so ungläubig, so kleingläubig waren, weil sie nachgeprüft haben. Nein, im Gegenteil, hier steht in der Apostelgeschichte, sie werden gelobt, dass sie nachgeprüft haben. Ob sich's auch so verhielte, das heißt, sie haben das, was gepredigt wurde, mit dem Wort Gottes verglichen. Das sollten wir tun. Dass jeder selbst weiß, was er glaubt, was die Bibel sagt. Dass wir die Dinge, die verkündigt werden, durch Gottes Wort prüfen. Er steht geschrieben. Das ist das, was zählt. Meine Lieben, in der letzten Zeit, die vor uns liegt, müssen wir selber einen festen Grund haben unter den Füßen. Und den können wir haben durch Jesus Christus, wenn wir mit ihm verbunden sind, wenn wir sein Wort lesen. Die Bibel gibt uns eine Festigkeit, einen Grund unter unseren Füßen, der uns nicht wanken lässt. Wenn wir uns auf uns verlassen, auf Menschen verlassen, dann wissen wir nicht, wohin wir am Ende geführt werden. Wenn wir uns auf Gottes Wort verlassen, auf Gott verlassen. Gott führt immer richtig, immer gut. Ich zitiere weiter, wie Ellen White Satans Besprechung beschreibt. Wir werden große Männer und bedeutende, welterfahrene Persönlichkeiten für uns aufbieten. Wir werden diejenigen, die verantwortungsvolle Stellungen innehaben, veranlassen, unseren Zwecken zu dienen. Jetzt geht es noch einen Schritt weiter. Das heißt, es geht nicht nur um Prediger, sondern es geht hier um prominente Bürger, um Menschen, die Einfluss haben. Sowohl Einfluss in der Gemeinde als auch Einfluss in der Gesellschaft. Und da versucht er, durch diese Menschen Einfluss auf die anderen zu haben, dass sie Satans Zwecken dienen. Das heißt, dass sie nicht mehr genau das sagen, verkündigen, dafür stehen, was Gott sagt, was Gottes Wort sagt. Dann geht es weiter. Bevor wir diese äußersten Maßnahmen ergreifen, müssen wir erst unsere ganze Klugheit und unser Geschick einsetzen, um die wahren Sabbathalter zu täuschen und zu verführen. Wir können viele durch Weltlichkeit, Triebhaftigkeit und Stolz von Christus trennen. Sie wiegen sich in Sicherheit, weil sie die Wahrheit glauben. Aber die Befriedigung ihrer Esslust oder der niederen Leidenschaften schwächt ihre Urteilskraft und zerstört ihr Unterscheidungsvermögen, sodass sie zu Fall kommen. Ich denke, was wir bis jetzt gesagt haben, können wir immer noch sagen, okay, das ja, mit den Predigern und so weiter, das bin ich ja selber gar nicht. Aber jetzt geht es für uns um uns persönlich. Es gibt manche Christen, die sagen, naja, wenn ich an Jesus glaube, ist mein Lebensstil ja eigentlich egal, oder? Naja, so ganz egal ist es schon nicht. Gott sagt einiges in der Bibel über unseren Lebensstil. Und er sagt es nicht, um uns die Freude am Leben zu nehmen, sondern damit es uns besser geht, damit unser Frontallappen gestärkt wird, damit wir bessere Entscheidungen treffen können. Und vor allen Dingen, dass wir auch ein geistliches Unterscheidungsvermögen haben. In Römer Kapitel 12, Vers 1 und 2 hat Paulus ein wichtiges Wort gesagt. In Römer Kapitel 12, Vers 2 lesen wir. Paulus sagt hier, Römer 12, Vers 2, und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und das Wohlgefällige und Vollkommene. Hier sagt Paulus, wir sollen uns nicht dieser Welt anpassen. Denn wenn wir uns der Welt anpassen, können wir nicht mehr unterscheiden zwischen heilig und unheilig. Wenn wir aber uns von dieser Welt, von den Prinzipien dieser Welt unterscheiden, wenn wir mit Gottes Wort leben, wenn wir uns nach Gottes Prinzipien ausrichten, dann werden wir unterscheiden können zwischen richtig und falsch, gut und böse, heilig und nicht heilig. Und das brauchen wir umso mehr. Ich bin überzeugt, je näher wir dem Ende kommen, desto mehr brauchen wir die Gabe der Geisterunterscheidung, dass wir erkennen können, wo Gott wirkt und wo er nicht wirkt. Denn Satans Verführungen werden immer geschickter. Deswegen, wir sollen nicht auf das Negative schauen, auf Satan schauen, auf das Verführung, sondern wir sollen auf Gott schauen. Unsere Augen von der Welt abwenden, auf Jesus schauen. Durch den nicht anschauen, werden wir verwandelt in sein Bild. Und dann können wir auch den Weg gehen, den er uns führt, den er uns zeigt. Das heißt, es gibt hier so einige Fallen, die Ellen White hier aufgeführt hat. Besser gesagt, nicht sie, sondern sie hat ja nur Satan zitiert. Satan sagt, er will durch Weltlichkeit, Triebhaftigkeit, das ist gerade sexuelle Dinge, und Stolz versucht er, Menschen von Christus zu trennen. Befriedigung der Esslust, niedere Leidenschaften. Ich denke, wenn wir hier konsequent sind, mit Gottes Hilfe, dann werden wir auch im geistlichen Bereich wachsen können. Das sind Blockaden, die uns manchmal unser geistliches Leben nicht vorwärts bringen lassen. Manchmal, wenn wir irgendwo den Eindruck haben, wir kommen geistlich nicht weiter, kann das an diesen Dingen liegen. Und wir können Gott darum bitten, lieber Gott, hilf, dass ich an diesen Stellen überwinden kann. Ich zitiere weiter. Geht und sorgt dafür, dass die Reichen und Grundbesitzer völlig von ihren Alltagsproblemen in Anspruch genommen werden. Lasst das Geld unseren Zwecken dienen. bringt sie dazu, sich mehr um ihren Besitz zu kümmern als um den Aufbau des Reiches Gottes. Durch solche, die zwar die fromme Form wahren, aber keine Kraft in ihrem Christentum kennen, können wir viele gewinnen, die uns sonst schaden würden. Jene, die das Vergnügen mehr lieben als Gott, werden unsere wirkungsvollsten Gehilfen sein. Und die Begabten und Intelligenten unter ihnen dienen uns als Köder, die wiederum andere in unsere Fallen locken. Da haben wir gerade heute Morgen drüber gesprochen gehabt, in unserer Sabbatschule, dass der Besitz, den wir haben, dass er uns nicht von Gott abhält, sondern dass wir Gott an die erste Stelle setzen. Und manchmal versucht Satan, uns so in Anspruch zu nehmen im Alltag, indem irgendwelche Dinge schieflaufen, indem irgendetwas, ja, dass wir so unsere Zeit dafür einsetzen, dass wir keine Zeit mehr für Gott haben und für sein Reich. Ich zitiere weiter. Viele werden ihren Einfluss fürchten, zwar den Einfluss von begabten, intelligenten Menschen, weil sie ja denselben Glauben bekennen. Auf diese Weise können wir sie dazu bringen, es mit den Forderungen Christi weniger genau zu nehmen, als sie früher glaubten. Durch die Anpassung an die Welt, so meinen sie, könnten sie größeren Einfluss auf die Menschen in der Welt ausüben. So werden sie sich von Christus trennen, dann haben sie keine Kraft mehr, unserer Macht zu widerstehen. Im Laufe der Zeit werden sie sich sogar über ihren früheren Eifer und ihre einstmalige Hingabe lustig machen. Wir sehen, das ist ein Prinzip in der heutigen Christenheit, genau was hier steht, dass man versucht, den Gottesdienst, unser Leben, das Leben der Christen, den kirchenfernen Menschen anzupassen. Dass man sagt, was ist ihren Bedürfnisse, wie wollen sie gerne, welchen Geschmack haben sie, und das machen wir bei uns in der Gemeinde, damit wir sie gewinnen wollen. Natürlich, das Motiv, die Menschen zu gewinnen, ist sehr gut. Aber wir dürfen uns nicht der Welt anpassen, um die Welt zu gewinnen. Das hat man im 4. Jahrhundert gemacht, im 4. und 5. Jahrhundert. Da hat man die biblischen Lehren herabgesetzt, damit es den Heiden leichter fällt, Christen zu werden. Aber damals wurden nicht die Heiden Christen, sondern die Christen wurden Heiden. Die sind abgefallen. Und das gleiche Prinzip sehen wir heute auch in der Christenheit. Dass man versucht, in der Mission, das den Menschen leichter zu machen und dadurch dies so weit runterschraubt und so weit die Bedürfnisse von kirchenfernen Menschen in der Gemeinde einzuführen, dass es gefährlich wird. Ich lese weiter. Wir müssen bei ihren Versammlungen anwesend sein. Ich werde Menschen hineinbringen, die falsche Lehren anhängen, die gerade genügend Wahrheit enthalten, um Menschen irre zu führen. Ich werde auch dafür sorgen, dass Ungläubige anwesend sind, die Zweifel an den Warnungsbotschaften Gottes für seine Gemeinde äußern. Würden die Leute diese Warnungen des Geistes der Weissagung lesen und glauben, dann hätten wir wenig Aussicht auf Erfolg. Aber wenn wir sie von diesen Warnungen ablenken können, werden sie niemals erfahren, wie stark und listig wir sind. Und eines Tages haben wir sie schließlich in unseren Reihen. Meine Lieben, ich habe gemerkt, wenn wir Bücher verteilen wie das Leben Jesu oder vom Schatten zum Licht, dass das Satan nicht gefällt. Weil hier der große Kampf aufgedeckt wird. Weil hier gezeigt wird, wie wir im großen Kampf zwischen Gut und Böse, im Erlösungsplan, auf den guten Weg gehen können. Weil hier Satans Pläne entlarvt werden. Satan fürchtet sich vor Gläubigen, die diese Warnungen, diese Bücher lesen und glauben. Sie sollen uns helfen auf dem letzten Weg. Ausgewählte Botschaften, heißt es seit Band 1, Seite 48. Als allerletzte Täuschung wird Satan das Zeugnis des Heiligen Geistes, seiner Wirkung, zu berauben suchen. Satan arbeitet daran, das Vertrauen der Gemeinden in die Zeugnisse zu erschüttern. Er hat einen bestimmten Grund. Wenn nämlich die Warnungen und Zurechtweisungen des Heiligen Geistes beachtet würden, könnte Satan lange nicht so leicht Seelen verführen, seine Lügengespinsten umgarnen. Satan weiß genau, wie jeder andere militärische Offizier auch, wenn ich das Nachrichtensystem des Gegners unterbreche, wenn also die Nachrichten, die vom Hauptquartier zu den Soldaten kommen, wenn diese Nachrichten nicht mehr ankommen, dann wissen sie nicht, was sie tun sollen, die Soldaten. Das bedeutet, dass genau diese Nachrichten, die Gott uns gegeben hat, durch den Geist der Weissagung, die für uns wichtig sind, wenn wir sie nicht lesen und und glauben. Dann wird es schwierig werden. Gott hat sie uns extra gegeben, damit wir auf dem richtigen Weg bleiben, damit wir geschützt sind, damit wir Informationen haben. Als Liebe zu uns hat er uns das gegeben, als eine Hilfe. Er nimmt uns an die Hand, um uns einen guten Weg zu führen, gerade in der heutigen Zeit. Es ist so ein Vorrecht, dass wir diese Bücher, diese Botschaften haben dürfen. Diese 8 Punkte, ich fasse nochmal zusammen, von diesem Treffen Satans mit seinen Dämonen. 8 Punkte haben sie besprochen, wie sie Gottes Gemeinde angreifen wollen. Wir können übrigens heute sehen, dass in diesen 8 Punkten überall die Angriffe in der Adventgemeinde geschehen sind und immer noch geschehen. Erstens, Angriff auf den Sabbat, Jesu Wiederkunft, das Heiligtum. Zweitens, Satan benutzt volkstümliche Prediger. Drittens, er beeinflusst prominente Bürger. Viertens, er begreift das Privatleben der Gläubigen an. Fünftens, er beeinflusst begabte Führernaturen. Sechstens, er versucht uns, dass wir uns an die Welt anpassen, uns von Christus trennen. Siebtens, er versucht, feindliche Agenten einzuschleusen. Und achtens, Angriff auf Gottes Botschaften durch den Geist der Weissagung. Zurück zum Jordan. Die Entscheidung am Jordan war für Israel lebenswichtig. Aber nur 2 trafen sie positiv. Die Geschichte Gottes mit seiner Gemeinde wird mit einem großen Sieg enden. Das wissen wir. Das ist die gute Nachricht. Gott hat vorausgesagt, dass seine Gemeinde den Sieg haben wird. Natürlich. Die Frage ist nur, wirst du, werde ich auf der Seite des Siegers, Jesus Christus, stehen? Was zeichnete Josua und Kaleb aus? Sie standen auf der richtigen Seite. Was können wir von ihnen lernen? Ein unerschütterlicher Glaube an Gott, an Gottes Verheißungen, an die Gewissheit seiner Führung. Und ihr Glaube wurde belohnt. Im Glauben vorwärts gehen, was Gott sagt. Und Gott wird für die Folgen eintreten. 40 Jahre später, als sie am Jordan standen, mit welchen Empfindungen mögen Josua und Kaleb 40 Jahre später über den Jordan gegangen sein? Sie hätten 40 Jahre früher dort sein können, wenn das Volk die Entscheidung positiv getroffen hätte. Aber jetzt war es soweit. Ihr Glaube wurde belohnt. Als das Volk Israel 40 Jahre später, nach 40 Jahren Wüstenwanderung, den Jordan überschritt, erfüllten sich Gottes Verheißungen. Alle, 100%ig. Und Millionen durften es erleben. Aber hinter ihnen lagen Millionen Gräber von Menschen, die nicht geglaubt hatten, in der Wüste. Die Einnahme des verheißenen Landes durch Gottes Volk Israel ist ein Vorbild für den Eingang des Volkes Gottes ins himmlische Kanaan. Und als sie denn über den Jordan gegangen sind, als sie nach Jericho kamen, sahen sie ein rotes Seil an der Mauer von Rahab. Als ein Zeichen, ich möchte auch zu Gottes Volk gehören. Ich möchte zu euch gehören. Als ein Zeichen der Rettung. Meine Lieben, lasst uns heute die roten Seile sehen, die Menschen in diese Welt hängen. Es gibt so viele rote Seile, wo Menschen sagen, ich suche nach der Wahrheit. Ich möchte auch dabei sein, wenn Jesus wiederkommt, bei den Geretteten. Wir müssen uns heute entscheiden, ob wir den Weg der letzten Gemeinde Jesu weitergehen wollen und auf die roten Seile Acht haben. Von Zeit zu Zeit treiben die Kräfte der Geschichte wie mit Urgewalt auf einen Punkt zu, den man historisch nennt. Und die Menschen haben dann Gelegenheit zu zeigen, ob sie ihm gewachsen und seiner würdig sind. Genau das, denke ich, ist, was heute geschieht. Lasst uns im Glauben an Gott festhalten. Lasst uns den Weg mit Gott gehen, egal was kommt. Gott wird uns richtig und gut führen. Josua 3, Vers 5. Ich lese noch einmal in einer anderen Übersetzung. Josua 3, Vers 5. Macht euch bereit. Sorgt dafür, dass ihr rein seid, wie es der Herr von seinem Volk verlangt. Denn morgen wird der Herr Wunder für euch tun. Ich bin überzeugt, dass die Zeit gekommen ist, wo Gott auch in unserer heutigen Zeit Wunder tut. Und er möchte, dass wir bereit sind, dass wir dabei sind, dass wir den guten Weg gehen an Gottes Hand. Er hat den Sieg verheißen und ich freue mich auf den Tag, wenn wir den Sieg dann sichtbar sehen werden, wenn Jesus Christus kommt und wenn wir ins himmlische Kanaan einziehen dürfen. Amen. Wir wollen beten. Herr Jesus Christus, himmlischer Vater, großer Gott, wir loben dich und preisen dich. Herr, wir danken dir von ganzem Herzen für deine Liebe, für deine Güte, für deine Erlösung, die du für uns verbracht hast. Wir danken dir, dass du für uns das himmlische Kanaan bereit machst und bereit hältst. Herr, und wie wir gerade gesungen haben, möchten wir glauben, an dich glauben, dir unser Leben übergeben, uns dir ganz weihen. Herr, wir möchten mit dir sein. Wir bitten dich, komm du in unser Herzen hinein. Halt du uns auf dem richtigen Weg. Lass uns im Glauben den Weg gehen, den du uns zeigst. Herr, und wir freuen uns schon darauf, wie wir gesungen haben, wenn wir dann in das himmlische Kanaan einziehen werden. Herr, es wird nicht mehr lange dauern, bis du kommst, bis wir dich sehen dürfen. Wir bitten dich, Herr, komm noch bald. Lass uns bald bei dir sein. Lass uns unseren Blick immer auf dich gerichtet haben und dir vertrauen in jeder Lage unseres Lebens. Herr, so segne du uns, bleibe du bei uns und lass du uns ein Zeugnis sein in dieser Welt. In Jesu Namen. Amen.